einführend zur Predigt einige Verse aus Johannes, Kapitel 14, die Verse 15 bis 26. Johannes 14, Verse 15 bis 26. Die Verheißung des Heiligen Geistes. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot. Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Bis soweit Gottes Wort.
Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. 2. Mose 25, Vers 8. Diese Worte spricht Gott zu Mose auf dem Berg Sinai, nachdem das Volk Israel durch Gottes mächtige Wundertaten aus der Sklaverei Ägyptens befreit worden ist. Diese Aussage mag an für sich nicht besonders auffällig sein, doch beim näheren Betrachten werden wir feststellen, wie weitreichend ihre Bedeutung ist. Jahwe, der Gott Israels, macht hier nämlich seine Absicht bekannt, damit ich in ihrer Mitte wohne. Gott offenbart sein Herzensanliegen. In der heutigen Predigt gehen wir einigen Spuren dieser Absicht Gottes in der Bibel nach. Wir machen sozusagen einen großen Überblick. Neben den angekündigten Texten aus dem 2. Buch Moses werden wir noch ein paar weitere Bibelstellen anschauen, die uns wichtige Einblicke in diese Thematik geben. Dabei werden wir sehen, auf welche Weise Gott diese Absicht schrittweise zum Ziel führt. Ich will in ihrer Mitte wohnen. In der Begegnung mit Mose auf dem Berg Sinai bekundet Gott zum ersten Mal diese Absicht auf so eine direkte, wörtliche Weise. Es handelt sich allerdings nicht um ein neues Anliegen. Ein Blick in die Vorgeschichte hilft uns, das Gesamtbild zu sehen. Wir schauen zurück auf den Anfang der Welt. Die Bibel berichtet uns, dass Gott den Himmel und die Erde, die Pflanzen, Tiere und Menschen erschuf. Gott ist der Ursprung und der Erhalter des Lebens. Er formte Adam und Eva und setzte sie in den Garten Eden, den er selbst gepflanzt hatte. Menschen und Tiere ernährten sich vegetarisch. Es gab keine Krankheit, kein Leid. Es herrschte umfassender Friede. Das war das Paradies. In 1. Mose 3, ab Vers 8 lesen wir, dass Gott persönlich mit den Menschen redete. Er wandelte dort im Garten. Wir sehen, im Paradies gab es diese unmittelbare Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. Das Leben war anfänglich ungetrübt. Allerdings ließen Adam und Eva sich von der Schlange zur Rebellion gegen Gottes Willen verführen. Damit schob sich die Sünde zwischen Mensch und Gott. Da Gottes Heiligkeit nicht mit Sünde vereinbar ist, mussten Adam und Eva den Garten verlassen. Die Gemeinschaft mit Gott zerbrach. Das Leben in der Gottesferne war fortan von Sünde durchseucht. Mord und Totschlag, Spott, Auflehnung gegen Gott, das sind nur einige der Kennzeichen der gefallenen Welt. Diese harte Realität blieb nicht nur auf die Menschen beschränkt. Nein, die ganze Natur geriet in Mitleidenschaft. Man vergleiche Römer Kapitel 8. Nicht einmal die Sintflut schwemmte die Sündhaftigkeit der Menschen fort. Sollte die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch, so wie sie damals im Paradies vorhanden gewesen war, auf immer verloren sein? Auf keinen Fall. Der Mensch konnte zwar aus eigener Kraft die Beziehung zu Gott nicht wieder reparieren, weil er in der Sünde gefangen war, doch Gott hatte einen Plan, wie er diese Gemeinschaft im Laufe der Geschichte Schritt für Schritt wiederherstellen würde. Wir halten fest, durch den Sündenfall ist die ungetrübte Gemeinschaft des Menschen mit Gott verloren gegangen. Die Gottesferne brachte Leid, Krankheit und Tod über die ganze Welt. Doch dieser Zustand entspricht gerade nicht der Absicht Gottes. Und darum verwirklicht Gott in der Geschichte seine Heilsgeschichte. Und damit kommen wir zum Volk Israel. Gott beruft Abraham und gibt ihm eine großartige Verheißung. Er spricht zu ihm in 1. Mose 12, die Verse 2 bis 3. Und ich will dich zu einer großen Nation machen, und ich will dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Durch Abraham und seine Nachkommen, dem erwählten Volk Israel, soll Gottes Segen zu allen Geschlechtern der Erde kommen. Wie das konkret geschehen wird, offenbart Gott zu jenem Zeitpunkt noch nicht. Doch in dieser Segensverheißung deutet Gott bereits an, dass die Trennung zwischen Gott und Mensch überwunden werden wird. In Ägypten vermehren sich die Israeliten enorm. Doch sie werden dort als Sklaven gehalten und gewalttätig unterdrückt. Durch mächtige Wunder befreit Gott sein Volk und lässt es von Mose in die Freiheit führen. In 2. Mose Kapitel 24 wird uns berichtet, wie Israel einige Wochen nach dem Auszug aus Ägypten am Berg Sinai mit seinem Gott einen Bund schließt. Den Inhalt dieses Bundes legt Jahwe selbst den Israeliten folgendermaßen vor. Und das finden wir in 2. Mose 19, die Verse 4 bis 6. 2. Mose 19, 4 bis 6. Gott spricht: Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Nachdem dieser Bund geschlossen ist, spricht Jahwe in 2. Mose 25, 8 die Worte, die wir Beginn schon gehört haben. Sie, also die Israeliten, sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Was muss das für die Israeliten bedeutet haben? Jahwe will in ihrer Mitte wohnen. Dieser Gott, der sich gegen die Götter Ägyptens als allmächtig erwiesen hat. Doch wie soll eine so enge Gemeinschaft zwischen dem heiligen Gott und den sündhaftigen Menschen möglich sein? Damit Gottes Wohnung diese Nähe ermöglichen kann, muss sie genauen Vorgaben entsprechen. Sie stellt nämlich den Weg dar, wie ein Mensch in Gottes Gegenwart treten darf. Wieder geschieht etwas Erstaunliches. Gott sagt zu Mose gleich im nächsten Vers, 2. Mose 25,9, nach allem, was ich dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen. Was geschieht hier? Gott gewährt Mose einen Einblick in das himmlische Heiligtum. Und dann sagt er ihm, so wie du dieses Urbild siehst, genau so sollt ihr das irdische Heiligtum machen. Diese präzisen Angaben finden wir in 7 ganzen Kapiteln beschrieben, in 2. Mose Kapitel 25 bis 31. Etwas später, in weiteren 6 Kapiteln, Kapitel 35 bis 40, kann man nachlesen, wie diese Anweisung Schritt für Schritt umgesetzt wird. Teilweise werden dort die Angaben sogar wörtlich wiederholt. Wenn wir heute diese Texte lesen, haben wir den Eindruck, wozu diese unnötige Wiederholung? Es scheint eine sinnlose Verdopplung zu sein. Aber das ist es auf keinen Fall. Es ist nämlich ein Stilmittel, wie zu jener Zeit etwas überliefert wurde, dass die Ausführung genauso geschehen ist, wie die Vorgaben gegeben worden waren. Das Heiligtum besteht aus einem umzäunten Hof. Darin steht ein Brandopferaltar, ein Wasserbecken und ein Zelt. Das Zelt enthält 2 Räume und jedes ihre bestimmten Geräte. Im vorderen Raum, in dem Heiligtum, befinden sich unter anderem der Schaubrottisch, der Leuchter und der Räucheropferaltar. In dem hinteren, ganz finsteren Raum, in dem Allerheiligsten, dort steht die Bundeslade. Sie bildet den Thron Gottes. Nach den Anweisungen für das tägliche Brandopfer am Eingang des Zeltes spricht Gott zu Mose in 2. Mose 29, die Verse 43 bis 49. 2. Mose 29, Abvers 43. Und ich werde dort, also am Eingang des Zeltes der Begegnung, den Söhnen Israel begegnen. Und es wird durch meine Herrlichkeit geheiligt werden. So werde ich das Zelt der Begegnung und den Altar heiligen. Und Aaron und seine Söhne werde ich heiligen, damit sie mir den Priesterdienst ausüben. Und ich werde mitten unter den Söhnen Israel wohnen und ihr Gott sein. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, der ich sie aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, um mitten unter ihnen zu wohnen. Ich, der Herr, ihr Gott. In diesem Abschnitt will ich 2 Dinge besonders hervorheben. Das Zelt der Begegnung und Gottes Wohnen mitten unter seinem Volk. Zum Ersten. Manche Bibelübersetzungen verwenden statt Zelt der Begegnung den Namen Stiftshütte. Diese gängige deutsche Bezeichnung stammt von Martin Luther. Er übersetzte Hütte des Stifts. Ja, wir denken heute bei Stift vor allem an so ein kleines Gerät, mit dem man schreibt. Es ist aber etwas anderes gemeint. Das Stift, nicht der Stift, sondern das Stift ist ein Wort, das heute kaum mehr verwendet wird. Es bezeichnet eine kirchliche Institution, die von einer reichen Familie oder von Machthabern gestiftet worden war. Also wir können uns darunter ein Grundstück mit einem Gebäude, einer Einrichtung vorstellen, von einer reichen Familie gestiftet. Die hebräische Bezeichnung, die hier in den Versen 42 und 44 verwendet wird, würde man heute aber wörtlich als Zelt der Begegnung oder als Zelt der Zusammenkunft wiedergeben. Mit dieser Formulierung wird unmissverständlich klar, dass Gott das Heiligtum nicht nur als Wohnung gedacht hat. Vielmehr soll es sowohl Wohnung Gottes als auch Begegnungsort zwischen Gott und Mensch sein. Und das führt uns zum Zweiten. Was Gott zum ersten Mal in 2. Mose 25, 8 bekannt gemacht hat, betont er hier gleich zweimal. Ich will in ihrer Mitte wohnen. Gott sagt sogar, dazu habe ich Israel aus der Sklaverei Ägyptens geführt. Und die Israeliten werden erkennen, dass ich Jahwe, ihr Gott bin, so sagt er. Gott will also von seinem Volk erkannt und gekannt werden. Er selbst will diese Gemeinschaft wieder ermöglichen und darum in ihrer Mitte wohnen. Diese Absicht Gottes spiegelt sich interessanterweise noch in einer weiteren Anweisung. In 4. Mose 2 beauftragt Jahwe den Mose, das Lager des Volkes in der Wüste auf folgende Weise zu ordnen. Er spricht, die Söhne Israel sollen so lagern, jeder bei seiner Abteilung, bei den Zeichen ihrer Väterhäuser, rings um das Zelt der Begegnung her, jeweils gegenüber sollen sie lagern. Und dann führt Gott weiter aus. Er sagt, nach Osten 3 Stämme, nach Norden 3 Stämme, nach Süden 3 Stämme und nach Westen 3 Stämme. Das Heiligtum bildet also sogar geografisch das Zentrum des Lagers, die Mitte. Somit ist das ganze Lager auf das Heiligtum ausgerichtet. Soweit steht fest. Jahwe will Gemeinschaft mit seinem Volk haben. Er will in seiner Mitte wohnen. Die Initiative geht eindeutig von ihm aus. Wie aber sollten die Israeliten die Gewissheit erhalten, dass Jahwe tatsächlich in ihre Mitte einziehen würde? Gott macht es unmissverständlich klar. Als das Heiligtum nach sorgfältiger Ausführung vollendet wird, lesen wir in 2. Mose 40, Vers 34. 2. Mose 40, Vers 34. Da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Was muss das für ein überwältigender Moment gewesen sein? Jahwe zieht in sein Heiligtum ein. Seine Gegenwart wird sichtbar in einer Wolke. Und das ist für die Anwesenden, klein und groß, eine eindrückliche Bestätigung, denn die Wolke als Zeichen der Gegenwart Gottes ist für Israel nicht neu. Als das Volk aus Ägypten auszog, wurde es von Gott geführt. Und in 2. Mose 13 lesen wir, der Herr aber zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern könnten. Weder wich die Wolkensäule vor dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Gottes Gegenwart wird also in einer Wolke sichtbar. Die Wolke ist aber nicht gleichzusetzen mit der Herrlichkeit Gottes. Sie ist eine Ausdrucksform dieser Herrlichkeit. Auf diese Weise nämlich wird sie für die Menschen erkennbar und erfahrbar. In 2. Mose 24, Verse 16 und 17 erfahren wir, dass die Herrlichkeit auch noch anders erscheinen kann. Dort heißt es in den Versen 16 und 17, und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf dem Berg Sinai nieder, und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage. Und am siebten Tag rief er Mose mitten aus der Wolke heraus zu. Das Aussehen der Herrlichkeit des Herrn aber war vor den Augen der Söhne Israel wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges. Es ist wie zu der Zeit, als Jahwe sein Volk aus Ägypten herausführt. Eine Wolke und eine Feuersäule. Und hier sehen wir wieder die Wolke und ein verzehrendes Feuer. Beides sind Ausdrucksweisen für Gottes Herrlichkeit. Nun gut, was ist dann die Herrlichkeit selbst, die hinter diesen Ausdrucksformen steht? Das hebräische Wort Kavod kann als Schwere oder Gewichtigkeit, es kann auch als Besitz oder Ehre oder eben als Herrlichkeit übersetzt werden. Die Herrlichkeit des Herrn bezeichnet seine Hoheit und Majestät. Sie ist die Zusammenfassung seiner Souveränität, seiner Macht und Vollkommenheit. Wo sich Gott befindet, da ist seine Herrlichkeit zugegen. Und die kann auf unterschiedliche Weise in Erscheinung treten. Diese Beobachtung wird auch für die folgenden Betrachtungen bedeutsam sein. Doch wir halten zunächst fest, Gott will mitten unter seinem Volk wohnen. Er erwählt das Volk Israel, um zuerst an ihm seine Heilsabsicht zu offenbaren. Er schließt mit diesem Volk einen Bund und in diesem Bund überwindet er selbst ein Stück weit die Trennung zwischen Mensch und Gott. Er nimmt Wohnung in dem Heiligtum, das im Zentrum seines Volkes steht. Das bleibt auch so, als das Zeltheiligtum später durch einen Tempel aus Stein ersetzt wird. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. In diesem alten Bund ist die Gemeinschaft, die persönliche Gemeinschaft des Menschen mit Gott an den Ort des Heiligtums gebunden, vor allem. Es gibt auch einzelne Fälle, wo Gott einzelnen Personen begegnet, aber vor allem ist die Gemeinschaft dort an den Ort des Heiligtums gebunden. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das lesen wir in Galater 4, Vers 4. In Jesus Christus wird Gott Mensch. In einer ganz neuartigen Weise tritt Gott jetzt in die Nähe und Gemeinschaft zum Menschen. Der Apostel Johannes schreibt im Rückblick auf die Zeit, die Jesus in der Welt verbracht hat, in Johannes 1, Vers 14. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. In diesem Schlüsselvers möchte ich wiederum zwei Dinge hervorheben. Das fleischgewordene Wort wohnte unter uns. In den ersten Versen dieses Kapitels hat Johannes deutlich gemacht, dass dieses Wort Gott selbst ist, der Schöpfer aller Dinge. Mit diesem fleischgewordenen Gott hat Johannes, weiter mit 11 anderen Männern, eine dreijährige Lebensgemeinschaft geführt. So eine Dimension der Gottesgemeinschaft hätte sich kein Israelit zur Zeit Moses vorstellen können. Damals, am Berg Sinai, zog Jahwe in ein Zeltheiligtum ein. Jetzt, etwa 1000 Jahre später, zieht er einen fleischlichen Körper an. Zu beiden Zeitpunkten der Geschichte geht es um Gottes Absicht, unter den Menschen zu wohnen. Doch in Jesus Christus wird die Distanz, der Abstand zwischen Gott und Mensch noch geringer. Diese Tatsache wird durch eine faszinierende sprachliche Parallele unterstrichen. Das griechische Wort hier in Johannes 1, 14, das mit Wohnen wiedergegeben wird, lautet wörtlich Zelten. Das heißt, das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Wir sehen, stand das Zeltheiligtum damals für Gottes Wohnen unter den Menschen, so ist das Wohnen Gottes jetzt umfassend in der Person Jesu Christi verkörpert. Das zweite in diesem Schlüsselvers. Johannes sagt weiter, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Im Alten Testament kann Gottes Herrlichkeit auf eine machtvolle Weise erscheinen. Das haben wir bereits gesehen. Jesus wurde aber nicht von einer Wolke oder von einer Feuersäule oder von einem verzehrenden Feuer begleitet. Worauf bezieht sich Johannes dann, wenn er sagt, dass Gottes Herrlichkeit in Jesus Christus sichtbar wurde? Johannes muss sich wohl auf jene Erscheinungen beziehen, die in Jesus oder in denen an Jesus der Geist Gottes und die Kraft Gottes sichtbar wurden. Ich weise auf ein paar solcher Situationen hin. Bei Jesu Geburt verkündigte der Engelchor den Hirten auf dem Feld die Herrlichkeit Gottes. Als Jesus getauft wurde, kam der Geist Gottes sichtbar in der Form einer Taube auf ihn herab. Und aus dem Himmel ertönte eine Stimme, die spricht: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Jesu Barmherzigkeit den Leidenden gegenüber, aber auch seine Unerschrockenheit den Mächtigen und den Heuchlern gegenüber, ist auch ein Zeichen davon, dass er mit Gottes Geist erfüllt ist. Jesu Wundertaten sind weitere Zeichen der Herrlichkeit Gottes. Bei der Verklärung Jesu erstrahlt sein Aussehen und eine Wolke überschattet ihn. Und hier erscheint wieder eine Wolke. Mose und Elia kommen zu ihm und aus der Wolke ertönt eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Am stärksten wird die Herrlichkeit Jesu rund um Ostern sichtbar. In seinem Tod, Auferstehung und Himmelfahrt tritt die Herrlichkeit Jesu besonders zum Vorschein. Und als er in den Himmel aufgenommen wird, erscheint auch wieder die Wolke, die ihn aufnimmt. Wir halten fest, in Jesus Christus kommt Gott den Menschen näher als je zuvor, das heißt nach dem Sündenfall. Er wohnt wortwörtlich unter ihnen. Für Johannes und viele seiner Zeitgenossen ist zweifellos klar, in Jesus Christus haben sie Gottes Herrlichkeit gesehen. Wie geht es nach Christi Himmelfahrt weiter? Wohnt Gott immer noch unter den Menschen? Das steht außer Frage. Und dabei wird der Abstand zwischen Mensch und Gott nochmals weiter verringert. Gleichzeitig wird der Segen der Gottesgegenwart auf alle Nationen ausgeweitet. In dem Bibeltext, den Charles zu Beginn gelesen hat, sagt Jesus vor seinem Tod zu den Jüngern, das ist Johannes 14, Vers 18: Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Weiter lesen wir in Vers 23. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Und wie das möglich sein wird, sagt er in Vers 26, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen. Wir werden bei ihm Wohnung machen. Es ist der Heilige Geist, der in unserem Leben Wohnung nimmt. Und wenn er bei uns einzieht, dann sind auch der Vater und der Sohn dabei. Diese Dreiheit und doch irgendwie bestehende Einheit Gottes, die versuchen wir mit dem Begriff Dreieinigkeit zu erfassen. Letztlich bleibt es für uns ein Geheimnis, zumindest jetzt noch. Klar ist, der dreieinige Gott will bei uns Menschen wohnen. Er will uns aus der Todesmacht der Sünde befreien. Er will in eine lebensspendende Gemeinschaft mit uns treten. Vielleicht fragst du dich, wie denn jetzt Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Der Heilige Geist ist ja kein Gegenstand, etwa eine Wolke oder ein Tempel oder ein Mensch, dass man ihn sehen oder betasten könnte. Nun, wir selber können Gottes Herrlichkeit an seiner wirkungsvollen Kraft wahrnehmen. Er befreit uns von unserer Schuld, von unserem schlechten Gewissen. Er befreit von Ketten, von Süchten. Er heilt schmerzhafte Wunden. Die Kraft des Heiligen Geistes ist real. Es kommt aber auch vor, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes mal über längere Zeit nicht spüren. Das sollte uns nicht verunsichern und uns in Zweifel stürzen. Vielmehr sind wir aufgerufen, in solchen Zeiten in bewusster Entscheidung daran festzuhalten, was das Wort Gottes uns sagt. Denn Gott ist treu und sein Wort ist wahrhaftig. Wenn Gott in einem Menschen Wohnung nimmt, dann ist das aber nicht nur ein geistiges, unsichtbares Geschehen. Gottes Einziehen hat nämlich auch einen leiblichen Ausdruck, die Taufe. In diesem besonderen Akt wird Gottes Herrlichkeit sichtbar, spürbar. Sie ergreift den ganzen Menschen mit all seinen Sinnen, nicht nur den Verstand. Dazu kommt das Abendmahl. Ebenfalls ein Geschehen, das die geistige und die leibliche Wirklichkeit verbindet. Im Abendmahl reicht Christus uns eine Gabe, in der wir seine Gegenwart sehen, schmecken, riechen und spüren können. Gott hat uneingeschränkte Möglichkeiten, auch den ungläubigen Menschen seine Herrlichkeit zu zeigen. So kommt es beispielsweise auch heute vor, dass Gott Personen im Traum begegnet. Oder er öffnet Personen die Augen für die geistliche Wirklichkeit, wenn sie einen Bibelvers lesen. Gott ist in seinem Wirken ungebunden. Gleichwohl hat er uns, die wir seine Jünger sind, dazu berufen, seine Herrlichkeit durch unser Leben zu bezeugen. Gottes Herrlichkeit in uns bringt auch uns zum Leuchten. Schon zweimal haben wir heute die Aussage Jesu aus Johannes 14, 23 gehört. Wenn mich jemand liebt, so wird er mein Wort halten. Hier besteht ein enger Zusammenhang zu dem, was Jesus in der Bergpredigt gelehrt hat. Er sagt in Matthäus 5, in den Versen 14 bis 16, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wenn die Menschen in unserem Umfeld unsere guten Taten sehen und daraufhin den Vater im Himmel preisen, dann ist etwas ganz Besonderes geschehen. Gottes Herrlichkeit ist ein Stück weit sichtbar geworden. Und wir dürfen Teil dieses Ereignisses sein. Hier hört die Geschichte aber noch nicht auf. Gottes Heilsgeschichte läuft auf ein großes Ziel zu. Wenn sie dieses Ziel erreicht, wird die Gemeinschaft Gottes mit den Menschen sogar den Zustand im Paradies übertreffen. Das können wir uns kaum vorstellen, doch so beschreibt es das letzte Buch der Bibel. Gott offenbart dem Apostel Johannes, wie die Heilsgeschichte zu ihrem Ziel gelangen wird. Er lässt ihn einen Blick in das zukünftige himmlische Jerusalem werfen. Johannes berichtet in Offenbarung 21, Verse 2 und 3. Das ist das zweitletzte Kapitel der Bibel. Johannes 21, Abvers 2. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Weiter lesen wir in den Versen 22 und 23. Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet, und ihre Lampe ist das Lamm. Und da noch Vers 27, und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Wenn Gott die Geschichte zum Ziel führt, wird seine Absicht umfassend Realität werden. In einer bis dahin ungesehenen Weise wird seine Herrlichkeit erscheinen. Ja, sie wird die umfassende Quelle des Lichts sein. Es braucht keine Sonne, keinen Mond dann mehr. Und es wird vollkommene Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen geben, deren Name im Buch des Lebens des Lammes steht. Möchtest du teilhaben an dieser vollkommenen Gemeinschaft mit Gott? Jesus spricht in Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Vielleicht hast du Jesus schon in dein Leben hineingelassen. Wenn nicht, dann hast du heute die Möglichkeit dazu. Die Gewissheit, dass dadurch unser Name in das Buch des Lebens eingetragen wird, finden wir in Johannes 1, Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Gott will bei uns Menschen wohnen. Er will in dir und in mir wohnen. Er will das Zentrum seiner Gemeinde sein. Er selbst hat das möglich gemacht. Er hat die Trennung überwunden. Und er klopft bei uns an. Etwas Besseres kann uns nicht geschehen. An uns ist es, ihn einzuladen und ihm die Herrschaft in unserem Lebenshaus zu übergeben. Dann wird Gottes Herrlichkeit auch durch unser Leben leuchten und wir haben die Bestimmung unseres Daseins gefunden, nämlich in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Gott kommt uns Menschen nah. Das ist der Grund unserer Freude. Diese Freude ist nicht von äußeren Umständen abhängig. Werden wir durch Krankheit oder durch schwere Verluste geprüft, sollten wir vielleicht einmal um des Glaubens willen verfolgt werden, so bleibt dieser Grund doch felsenfest bestehen. Gott ist bei uns. Er lebt in uns. Christus in mir und in dir. Darum dürfen wir auch in Zeiten der Anfechtung voller Freude sein. Was für ein Geschenk. Ich lade ein, wer kann, zum Gebet aufzustehen. Allmächtiger Gott, unser himmlischer Vater, staunend stehen wir vor dir. Du willst bei uns wohnen und du selbst hast das möglich gemacht. Wir danken dir dafür. Jesus Christus, du hieltst nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, du erniedrigtest dich selbst. Du wurdest Mensch wie wir Du bist uns nahe gekommen und hast uns Gnade gebracht. Dir gebührt alle Anbetung, aller Lobpreis. Und durch den Heiligen Geist hast du in uns Wohnung genommen. Das ist Gottes Gemeinschaft ohne Abstand. Danke für dieses große Geschenk. Du siehst alle, die in dieser Zeit einsam sind oder die anderes Leid zu tragen haben. Wir bitten dich, sei ihnen nahe und zeige ihnen deine Herrlichkeit. Und gebrauche uns, um deine Liebe und dein Licht weiterzugeben. Ja, um deine Herrlichkeit sichtbar zu machen. Wir preisen dich für deine große Gnade und Güte. Amen.